Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Machtkampf mit der Opposition verliert Ägyptens Präsident Morsi immer mehr an Rückhalt. Inzwischen haben 6 Minister ihre Ämter aufgegeben. Auch 2 Regierungssprecher traten heute zurück. Das Ultimatum des Militärs, dass Morsi bis morgen Zeit gibt, eine Lösung der Krise herbeizuführen, zeigt bislang wenig Wirkung. In vielen Städten des Landes strömten am Abend wieder tausende Regierungsgegner und Anhänger auf die Straße.
Go out fordert sie weiter. Aber noch ist Präsident Morsi nicht abgetreten, obwohl das erste Ultimatum verstrich. Auf dem Tahrirplatz haben sich Tausende von Morsis Gegnern versammelt. Sie wollen jetzt so lange demonstrieren, bis der Präsident geht. Die oppositionelle Tamarot-Bewegung fordert zum Generalstreik auf. Aktionen des zivilen Ungehorsams sollen das öffentliche Leben in Ägypten lahmlegen. Morsi hat das Land zweigeteilt, sagt er. Wer für ihn ist, ist ein wahrer Moslem. Wer gegen ihn ist, ein Ungläubiger. Wir warten, was die Armee unternimmt. Auch Verteidigungsminister al-Sisi hatte dem Präsidenten ein Ultimatum gestellt. Morsi lehnte auch dieses ab und schweigt seither. Zuletzt war er vergangenen Mittwoch öffentlich aufgetreten. Heute traf sich der Präsident mit seinem Premier und dem Verteidigungsminister zu einer Krisensitzung. Ergebnisse wurden nicht bekannt. Morsis Unterstützer von den Muslimbrüdern demonstrieren auch. Al-Sisi, Morsi ist auch dein Präsident, steht auf dem Schild. Wenn die Armee den Staatschef zum Rücktritt zwinge, sei das nichts anderes als ein Putsch. Nicht Morsi, die Armee gefährdet die Sicherheit des Landes, schimpft er. Zusammen mit den Medien, der Polizei und der Justiz. Die letzte Galgenfrist titelt diese Zeitung. Das Militär hat Morsi bis morgen Nachmittag Zeit gegeben, einen Ausweg aus der politischen Krise in Ägypten zu finden. Und immer weniger halten es für denkbar, dass es einen solchen Ausweg mit einem Präsidenten Morsi überhaupt geben kann.
Zur aktuellen Entwicklung in Ägypten jetzt live aus Kairo, unser Korrespondent Volker Schwenk.
Und wieder sind Abertausende hier auf dem Tahrirplatz in Kairo. Die Stimmung ist fröhlich, ausgelassen und unsagbar laut. Feuerwerk geht in die Luft, Knaller, Kracher explodieren, man versteht sein eigenes Wort kaum mehr. Sie feiern, als hätten sie es geschafft, als wäre ihr ungeliebter Präsident Morsi abgetreten. Dabei ist das Ultimatum der Tamarot-Bewegung verstrichen und nichts ist passiert. Jetzt gucken alle auf die Armee. Die soll es jetzt richten. Morgen ist der eigentliche Tag der Entscheidung. Wie genau das ausgehen wird, weiß derzeit niemand. Aber am Nachmittag wird das Ultimatum der Armee an den Präsidenten auslaufen. Und dann wird sich zeigen, ob die Muslimbrüder, immer noch eine starke politische Kraft hier in Ägypten, tatsächlich bereit sind, auf die Macht, um die sie so lange gekämpft haben, wieder ein Stück weit zu verzichten. Und ob es auch morgen möglicherweise weitestgehend friedlich bleibt in Ägypten. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Ein Ende der Hängepartie um den US-Geheimdienst-Spezialisten Snowden ist weiter nicht in Sicht. Seit Tagen hält er sich im Transitbereich des Moskauer Flughafens auf. Auf Asyl in Russland will er jetzt nach Angaben des Kreml verzichten. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlichte im Internet aber eine Liste mit zahlreichen anderen Ländern, in denen Snowden um Asyl nachsucht. Die USA fordern seine Auslieferung wegen Landesverrats.
Tag 9 für Edward Snowden in Moskau. Auch im russischen Fernsehen ist seine Flucht das Dauerthema. Er soll noch immer in der Transitzone dieses Moskauer Flughafens sein, ohne Pass und in der Falle. Denn keiner der Staaten, die er um Asyl gebeten hat, hat dem Gesuch bislang stattgegeben. Die Präsidenten zweier dieser Staaten trafen sich heute in Moskau, Russlands Putin und Venezuelas Maduro. Edward Snowden hat eine Heldentat begangen, sagte Maduro später. Er hat gezeigt, dass man die Welt vor amerikanischen Imperialisten schützen muss. Jetzt muss die ganze Welt ihn schützen. Allerdings, ein Asylantrag sei in Venezuela noch nicht eingegangen, sagte er auch. Edward Snowden hatte sich gestern erstmals wieder gemeldet, schriftlich. Die USA beschnitten seine Rechte, schrieb er. Sie übten Druck aus auf mögliche Asylländer, ihn abzuweisen. Einer möglichen Ablehnung durch den Kreml kam Snowden nun selbst zuvor. Er zog sein Asylgesuch an Russland zurück. Gestern hatte Putin ihm angeboten zu bleiben, die Einladung jedoch wirkte eher halbherzig.
Putin muss ein Stein vom Herzen gefallen sein, als Snowden den Antrag zurückgezogen hat. Denn so sehr man es hier auch genießt, die Amerikaner ein wenig vor sich hertreiben zu können, so wenig will man es sich mit ihnen ernsthaft verscherzen. Russland wird Snowden nicht ausliefern, das hat Putin gestern deutlich gesagt. Doch ihm Asyl zu gewähren, das wäre ein starker Affront gegen die USA. Diese Sorge aber ist Russland nun los.
Deutschland hat am Abend Snowdens Aufnahmegesuch abgelehnt. Die Voraussetzungen dafür lägen nicht vor, teilten Auswärtiges Amt und Bundesinnenministerium in Berlin mit. Snowden hatte per Fax einen entsprechenden Antrag an die deutsche Botschaft in Moskau geschickt.
Im Auswärtigen Amt wird mittags offiziell bestätigt, was morgens auf der Website von WikiLeaks zu lesen war. Zu den Ländern, die Edward Snowden um Asyl bittet, gehört auch die Bundesrepublik Deutschland.
Ich kann bestätigen, dass heute Morgen Ortszeit in Moskau um 8.11 Uhr ein Asylantrag per Fax von Herrn Snowden eingegangen ist. Wir werden jetzt streng nach Recht und Gesetz mit diesem Antrag umgehen.
Asylanträge aber dürfen nach deutschem Recht gar nicht vom Ausland eingereicht werden. Und Aufnahme aus Menschenrechtsgründen ist aus Sicht des Innenministers keine Alternative.
Da es sich um die USA, einem Rechtsstaat, handelt mit ganz normalen, demokratisch gewählten Abgeordnetenvertretern und Verfahren, nicht vorstellen, dass man dort aus humanitären Gründen zu einer solchen Aufnahme kommt.
Vor einer Stunde dann lehnten Innen- und Außenministerium auch offiziell Snowdens Antrag ab. Die Voraussetzungen für Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung seien nicht gegeben. Die SPD-Opposition lobt dennoch Snowden aus politischen Gründen.
Durch seine Enthüllungen hat er eine globale Debatte über den Schutz persönlicher, privater Informationen vor Geheimdiensten ausgelöst. Das ist eine notwendige Debatte, die wir führen müssen, auch hier in Deutschland.
Am Rande eines Firmenbesuchs machte heute auch die Kanzlerin selbst ihre Verärgerung deutlich in einer kurzen Bemerkung über verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen.
Dazu gehört natürlich auch die Tatsache, dass man nicht ausspioniert wird, egal von wem. Das heißt, das Thema Sicherheit spielt in allen Gesprächen, egal wo ich bin, eine große Rolle und sicherlich auch in den Wirtschaftsgesprächen, die wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika führen werden.
Das heißt wohl auch, die Gespräche mit den Amerikanern übers Freihandelsabkommen werden fortgesetzt, aber um neue Facetten erweitert.
Mehr rund um den Fall des US-Geheimdienstspezialisten Snowden finden Sie auf tagesschau.de. Russlands Raumfahrtindustrie muss einen weiteren schweren Zwischenfall verkraften. Auf dem Gelände des Weltraumbahnhofs Baikonur in Kasachstan explodierte eine russische Trägerrakete und stürzte ab. Sie hatte drei Satelliten an Bord, die ausgediente Teile des Navigationssystems GLONASS ersetzen sollten. Der Schaden wird auf mehr als 150 Millionen Euro geschätzt. In den vergangenen Jahren hatte es wiederholt Pannen gegeben.
Schon wieder ein Rückschlag für die russische Raumfahrt. 11.25 Uhr deutscher Zeit, schon Sekunden nach dem Start, kommt die Proton-M-Rakete vom Kurs ab und dreht sich um die eigene Achse. Erste Spekulationen sprechen vom Versagen eines der Raketentriebwerke. Dann eine gewaltige Explosion, 600 Tonnen hochgiftiger Raketentreibstoff geraten in Brand. Niemand wird verletzt, das Gebiet ist nur dünn besiedelt. Der Krisenstab des kasachischen Innen- und Katastrophenministeriums verzichtet zunächst auf die Evakuierung der betroffenen Dörfer. Wir haben die Bevölkerung jedoch gewarnt, Fenster und Türen zu schließen, Lebensmittelgeschäfte bleiben geschlossen. Es ist bereits die vierte Panne der russischen Proton-Trägerrakete in den vergangenen 3 Jahren. 2011 etwa ging der Satellit an Bord dieser Proton verloren. Er wurde im falschen Orbit ausgesetzt. Die Proton-Rakete heute sollte drei Satelliten des russischen Navigationssystems GLONASS auf ihre Umlaufbahn bringen, dem Konkurrenzsystem zum amerikanischen GPS und dem Galileo-System der Europäer. GLONASS wurde 2011 in Betrieb genommen. Alle weiteren geplanten Proton-Starts wurden abgesagt. Erst sollen die Ursachen des heutigen Unglücks geklärt werden. Der Eindruck wachsender Unzuverlässigkeit könnte Russland zurückfallen lassen im Konkurrenzkampf mit der europäischen Trägerrakete Ariane.
Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Ziel des Angriffs war ein einheimisches Versorgungsunternehmen der NATO-Truppen. Zuerst sprengte sich ein Selbstmordattentäter mit einem Fahrzeug in die Luft. Anschließend eröffneten bewaffnete Angreifer das Feuer. Alle Attentäter wurden getötet. Zu dem Anschlag bekannten sich die radikal-islamischen Taliban. Nachdem die Vatikanbank in der vergangenen Woche wieder ins Visier der italienischen Ermittlungsbehörden geraten ist, haben zwei Manager des Geldhauses ihren Rücktritt erklärt. Generaldirektor Cipriani und sein Stellvertreter Tulli. Das Ausscheiden der beiden steht offenbar im Zusammenhang mit der Verhaftung des Vatikan-Geistlichen Scarano am Freitag. Er soll unter anderem über die Vatikanbank Schwarzgeld gewaschen haben.
Der Vatikan, eine Großbaustelle. Gewichtige Veränderungen stehen nun wohl erst recht an. Denn wie ein Paukenschlag wirkte gestern Abend der Rücktritt der beiden Direktoren der Vatikanbank IOR, Paolo Cipriani und Massimo Tulli.
Es geht wohl darum, dass Ernst von Freiberg, der Präsident, also der Chef von Ihnen, die Aufklärung beschleunigen will. Und hat Ihnen wohl auch nahegelegt, im Zuge der Untersuchungen, die im Augenblick stattfinden, den Rücktritt einzureichen. Und das haben Sie dann auch getan.
Der Rücktritt der beiden Direktoren erfolgte nur 3 Tage nach der Verhaftung des vormaligen vatikanischen Rechnungsprüfers Monsignore Nunzio Scarano. Der Geistliche soll über seine beiden Konten bei der Vatikanbank IOR Gelder gewaschen haben, bestreitet diese Vorwürfe jedoch. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Verhaftung Scaranos und dem Rücktritt der Bankdirektoren gibt, beantwortete der deutsche Aufsichtsratspräsident Ernst von Freiberg der ARD heute nur schriftlich. Das IOR hat eine ganze Reihe von Maßnahmen umgesetzt, um den Geschäftsablauf mit internationalen Anti-Geldwäsche-Standards in Einklang zu bringen. Dabei wurde vieles erreicht. Dennoch steht aus heutiger Sicht fest, dass es eine neue Führung braucht, um in diesem Prozess noch rascher voranzukommen.
Es geht darum, eine Null-Toleranz-Politik in Sachen Aufklärung in der Vatikanbank einzuführen, umzusetzen. Das will er. Und ich glaube, wir sehen die ersten Anzeichen, dass das auch umgesetzt wird und dass er eben auch nicht nur bei Kunden, sondern auch bei Angestellten der Bank nicht Halt macht.
Dabei soll alles auf den Tisch kommen, auch die Vergangenheit der Vatikanbank.
Das Oberlandesgericht Stuttgart hat ein Agentenpaar verurteilt, das mehr als 2 Jahrzehnte für den sowjetischen Auslandsgeheimdienst und dessen russischen Nachfolger spionierte. Es ging um geheime EU- und NATO-Dokumente, die unter anderem aus dem niederländischen Außenministerium stammten. Die Frau soll für 5,5 Jahre, der Mann für 6,5 Jahre ins Gefängnis. Ihre wahren Identitäten sind bis jetzt nicht geklärt. Sie sollen Russen sein. Selbst ihre Tochter wusste nichts vom Doppelleben der Eltern.
Im US-Bundesstaat Arizona kämpfen mehr als 500 Feuerwehrleute weiter gegen die verheerenden Buschbrände. Inzwischen stehen nach Behördenangaben etwa 34 Quadratkilometer Grasland in Flammen. Starke Winde fachen die Feuer immer wieder an. Hunderte von Häusern wurden zerstört. In Phoenix gedachte die Feuerwehr ihren 19 getöteten Kollegen. Die Mitglieder einer Elitetruppe waren am Sonntag während der Löscharbeiten von den Flammen eingeschlossen worden und ums Leben gekommen.
Sabine Lisicki steht im Halbfinale des Tennisturniers von Wimbledon. Die 23-Jährige, die gestern die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus dem Wettbewerb warf, bezwang heute im Viertelfinale Kaya Kanepa aus Estland mit 6:3 und 6:3.
Bis zu diesem Lächeln brauchte sie nur 65 Minuten. Sabine Lisicki spielte gegen die Estin Kaya Kanepi nicht ganz so spektakulär wie gestern, übernahm aber mit einem Break von Beginn an die Kontrolle über das Match und brauchte nur eine gute halbe Stunde bis zum Satzgewinn. Im zweiten Durchgang startete Lisicki etwas schwächer, holte aber gegen die Weltranglisten 46. Kanepi den Rückstand schnell auf. Nervenstark und fokussiert. Den dritten Matchball nutzte sie. Lisicki gilt mittlerweile bei vielen als Favoritin auf den Wimbledon-Titel.
Ich liebe es, auf Rasen zu spielen, hatte von Anfang an ein super Gefühl und habe mich von Match zu Match immer wieder gesteigert und das Selbstvertrauen ist gewachsen.
Dem Halbfinale gegen die Polin Agnieszka Radwanska übermorgen kann Sabine Lisicki hoffnungsvoll entgegenblicken.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 3. Juli.
Das Tief bei Schottland sorgt morgen bei uns für ungemütliches Wetter. Darüber hinaus strömt vom Atlantik vorübergehend kühle Luft zu uns, die die warme Luft nach Osten abdrängt. In der Nacht klingen einzelne Gewitter in Sachsen sowie in Südbayern ab. Nach Mitternacht kommen in der Westhälfte teilweise kräftige Regenfälle auf. Der Vormittag verläuft im Osten und Südosten noch freundlich, bevor auch dort die kräftigen mitunter gewittrigen Regenfälle ankommen. Ab dem Nachmittag sind im Osten und Südosten unwetterartige Gewitter möglich. In der Nacht lebt der Wind in der Westhälfte auf, es gibt starke Böen. Am Tag weht er mäßig bis frisch, auf den Bergen sowie bei Gewittern sind Sturmböen möglich. In der Nacht 18 Grad am Oberrhein und 11 Grad im Allgäu. Am Tag im Osten bis 28 Grad, in der Eifel kaum 16 Grad. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter, Sonne und Wolken, im Südosten Bayerns häufiger Schauer und Gewitter. Am Freitag im Norden und Westen dichte Wolken, sonst durchaus sonnige Abschnitte. Am Samstag ist es vielerorts sonnig.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Heimatlos, wo findet Edward Snowden Asyl? Und Spurensuche. Götz-George spielt seinen Vater. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.